Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Episode des Podcasts Nervensache unseres Kooperationspartners der Deutschen Hirnstiftung. Viel Spaß beim Zuhören.
Nervensache, der Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nervensache, dem Podcast der Deutschen Hirnstiftung. Frohes neues Jahr außerdem noch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich total, dass es jetzt auch in 2026 weitergeht mit dem Podcast. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Anne-Sophie Bisalski. Ich bin Neurologin und Notfallmedizinerin im Ruhrgebiet und Mitglied im Vorstand der Deutschen Hirnstiftung. Heute hört ihr die dritte Folge von Nervensache. Und wir können zurückblicken auf die Themen Schlaganfall, Myasthenia gravis und Alzheimer-Demenz. In diesem Podcast habe ich immer zwei Gäste zu Besuch, nämlich einen Betroffenen oder eine Betroffene, also einen Menschen, der von der eigenen neurologischen Erkrankung berichten kann, und einen ärztlichen Kollegen oder eben eine Kollegin, der oder die ein Profi in genau diesem Bereich ist, also zum Beispiel Herrn Professor Götz Tomalla aus Hamburg für den Schlaganfall, Herrn Professor Meisel von der Charité in Berlin für die Myasthenie oder Frau Professor Katrin Reetz von der RWTH Aachen für die neurodegenerativen Erkrankungen. Für mich ist es eine große Ehre und große Freude, diese spannenden Gäste zu haben und sie mal so richtig nach Lust und Laune ausfragen zu dürfen. Kurz vor Weihnachten habe ich zuletzt mit Katrin Reetz und ihrem Patienten Alzi gesprochen, und zwar über die Erkrankung Alzheimer-Demenz. Und ich will gerne nochmal Werbung machen für diesen Podcast, denn da gab es ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel läuft auch noch ein paar Tage, nämlich bis zum 31. Januar. Also wer noch Lust hat, ein Einhänder-Kochbuch zu gewinnen, sollte einfach nochmal reinhören. Im heutigen Podcast geht es um ein Thema, das eigentlich alle von uns kennen, nämlich Kopfschmerzen. Um genauer zu sein, geht es heute um die Migräne. Migräne, das ist eine sehr häufige Kopfschmerzart und ich habe mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Rund 52%, also über die Hälfte der Weltbevölkerung, haben im Jahr mindestens einmal Kopfschmerzen und etwa 14% von ihnen leiden an Migräne. Für Deutschland sind das geschätzt 8 bis 10 Millionen Menschen, die regelmäßig Migräne-Kopfschmerzen haben. Frauen sind mehr als doppelt so häufig von Migräne betroffen und meist beginnt die Erkrankung bereits um die Pubertät herum, nicht selten auch bereits im Kindesalter. Also es ist eine super lästige Erkrankung unterm Strich und jeder, der oder die mit Kopfschmerzen zu tun hat, weiß, wie anstrengend und auslaugend schon ein paar Stunden Kopfschmerzen sein können. Und heute wird es übrigens auch musikalisch werden. Warum und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Erstmal freue ich mich jetzt sehr, dass ich nun meine beiden Gäste begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen an Veronika Dinsel mit einem wunderschönen rollenden R aus Mittelfranken. Können Sie uns 2 bis 3 Sätze zu sich sagen?
Hallo, mein Name ist Veronika Dinsel, ich bin 38 Jahre alt und ich bin Allgemeinärztin. Noch nicht ganz, ich bin gerade in der Facharztvorbereitung, aber sollte demnächst dann irgendwann mal soweit sein, dass ich mich für die Prüfung anmelde.
Schön, dass Sie da sind, Frau Dinsel. Und auf der anderen Seite habe ich Herrn Professor Mayhöfner. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Mayhöfner, Sie sind am Klinikum Fürth ärztlicher Leiter, also Chefarzt in der neurologischen Klinik.
Ja, richtig. Ich bin Facharzt für Neurologie und bin auch Schmerzmediziner.
Super. Also haben wir hier geballte ärztliche Kompetenz am Start und können direkt loslegen. Frau Dinsel, Sie haben ja eine richtige Kopfschmerzhistorie hinter sich. Erzählen Sie mal.
Ja, Historie trifft es ganz gut. Also ich habe seit tatsächlich meinem 7. Lebensjahr Migräne. Ja, ich kenne es eigentlich nicht anders. Also zu Beginn waren es tatsächlich einfach erstmal nur Kopfschmerzen. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ab wann es dann wirklich Migräne getauft wurde. Aber es waren dann schon im Grundschulalter immer wieder so Anfälle, wo ich einfach wirklich starke Kopfschmerzen hatte, auch da schon einseitig, wenn ich mich so richtig erinnere. Aber ich musste mich immer hinlegen. Dunkelheit war dann gut. Das war das, was so geholfen hatte. Ich musste auch ein paar Mal so aus der Schule raus, weil es dann einfach in der Schule nicht funktioniert hat. Das ging nicht, weil die Schmerzen dann zu stark waren.
Frau Dinzel nennt hier bereits einige ganz typische Merkmale der Migräne. Charakteristisch sind meist einseitige, häufig pulsierende Kopfschmerzen mittlerer bis starker Intensität. Damit man von einem Migräneanfall spricht, kommt mindestens eines der folgenden Symptome hinzu: Übelkeit und/oder Erbrechen oder eine ausgeprägte Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Die Schmerzen verstärken sich häufig bei Bewegung, weshalb Betroffene instinktiv Ruhe und Dunkelheit suchen. Unbehandelt kann so ein Anfall zwischen 4 und 72 Stunden andauern. In Ihrem Fall, Frau Dinzel, gab es ja erstmal gar keine NeurologInnen in der Umgebung. Wer hat Sie als Kind behandelt und die Diagnose gestellt?
Ja, es ging viel über den Hausarzt tatsächlich. Also der hat sich relativ gut ausgekannt. Es war schon dann irgendwann relativ klar, meine Mama hatte Migräne, mein Bruder hatte Migräne. Also das ist schon eine familiäre Belastung da. Von dem her war es dann schon sehr wahrscheinlich. Ich wurde damals tatsächlich dann noch mit Aspirin behandelt. Ja, mehr wurde tatsächlich nicht gemacht. Doch tatsächlich autogenes Training durfte ich dann in dem Alter schon immer mal üben und machen. Arg viel mehr war es damals nicht. Meine Eltern sind dann halt zu Heilpraktikern und Homöopathie, wie es dann so läuft, ja.
Die neurologische Versorgung von Kindern war vor 30 Jahren noch nicht so gut wie heute. Und so blieb auch die Therapie bei Frau Dinzel, sagen wir mal, sparsam. Obwohl die Diagnose aufgrund der familiären Vorbelastung unserer Patientin immerhin schon mal im Raum stand. Aber auch heute noch kann es bei Kindern Schwierigkeiten geben, die Diagnose einer Migräne richtig zu stellen. Woran liegt das, Herr Professor Mayhöfner?
Es ist richtig, es wird dann häufig berichtet von unseren Patienten, welche Odyssee dann quasi war, auch in der kindlichen Form. Aber natürlich sind wir auch alert gegenüber den kindlichen Migräneformen, wo wir dann auch unsere Kinderärzte immer wieder beraten. So wie verschiedene Reifungsprozesse natürlich im Körper stattfinden, findet auch eine gewisse Reifung von dem schmerzleitenden System statt und auch die harte Gehirnhaut, die gewissermaßen eine Schlüsselrolle sicherlich spielt in der Ursache von einer Migräne, die hat Nervenfasern und dieses System scheint bei den Kindern noch nicht so ganz reif zu sein, sodass die kindliche Migräne ein bisschen anders oft imponiert. Nicht so typisch Migräne, pochend, stechend, einseitig, sondern auch mal am ganzen Kopf. Häufig spielt auch Übelkeit, Erbrechen eine Rolle, bis hin zu zyklischem Erbrechen in der Kindheit und Bauchschmerzen interessanterweise. Also das ist noch viel bunter als das, was dann die Erwachsenen später bieten.
In meinem Studium habe ich das auch schon gelernt, dass Kinder häufig über Bauchschmerzen klagen, auch dann, wenn der Fokus der Erkrankung eigentlich woanders liegt. Besonders Kinderärztinnen und Ärzte kennen dieses Phänomen und auch Frau Dinzel hat mir berichtet, dass das in ihrem Fall in der Kindheit zum Teil so war. Aber wann hat sich das verändert? Wann überwogen die klassischen Symptome der Migräne?
Typisch war es dann schon so ab der Pubertät tatsächlich. Dieses einseitige pulsierende, lichtempfindlich, lärmempfindlich, jede Stecknadel, die auf dem Boden fällt, ist zu laut.
Können Sie uns erzählen, wie ein typischer Migräneanfall bei Ihnen abläuft?
Eigentlich losgehen tut es bei mir ein bisschen untypisch im Nacken und dann strahlt es mir so über den Kopf nach vorne ins Auge rein. Und es fängt so langsam an. Ich merke dann da hinten schon immer so das Ziepfen. Das ist wie so ein Wummern und so ein Pochen schon im Nacken. Und das wird dann so im Verlauf des Anfalls deutlich mehr. Das kann über ein paar Stunden gehen, dass ich sage, ja, okay, das ist jetzt noch auszuhalten. Ist manchmal nicht so leicht zu unterscheiden zwischen, oh, sind es jetzt nur Nackenschmerzen und Verspannungen? Und dann, Übelkeit. Und dann kommen irgendwann die richtig heftigen, einseitigen Schmerzen, richtig pulsierend, pulssynchron, sodass dann irgendwann gar nichts mehr geht, dass man sich hinlegen muss. Lichtempfindlichkeit ist dann sehr schnell auch immer mit dabei. Das ist dann schon immer ein deutliches Zeichen, dass es dann kein Spannungskopfschmerz ist. Manchmal habe ich auch vorher noch Sehstörungen, also so wie eine typische Aura, dass ich so ein Flimmern oder ein bisschen so Doppelbilder habe.
Bei Frau Dinzel können also sowohl Spannungskopfschmerzen als auch Migräne auftreten. Herr Professor Mayhöfner, ist dieses Nebeneinander der beiden Kopfschmerzarten typisch bei KopfschmerzpatientInnen?
Man muss sagen, in der spezialisierten Kopfschmerzambulanz ist es eigentlich häufig die Regel. Die meisten Patienten haben beide und ich glaube jeder, auch die, die keine Migräne, Kopfschmerzen haben, jeder von uns hat hin und wieder mal Spannungskopfschmerzen, die mehr so am ganzen Kopf sind, holozephal, wie wir sagen in der Fachsprache, die dann eher so dumpf sind, nicht so pulsierend, stechend. Was die Frau Dinzel ja auch angesprochen hat, dass sie einmal die Kopfschmerzphase hat, davor ab und zu so eine Aura, mit Sehstörungen. Aber dann kommt noch etwas, was man als Prodrom bezeichnet, also wo man dann innerhalb von einigen Stunden später erst den Kopfschmerz bekommt. Und das ist etwas, was gerade so im Fokus auch der ganzen Migräneforschung ist, wo Patienten ja Lichtempfindlichkeiten haben, eine sogenannte Photophobie, Müdigkeit zum Beispiel. Aber es gab jetzt letztes Jahr eine ganz große Studie, die sogenannte Prodrom-Studie, und da hatten ungefähr so 45-47% der Patienten auch Nackenschmerzen. Also das, wo wir früher gesagt haben, das ist eher ein Spannungskopfschmerz, das wissen wir bei einem Teil der Patienten, ist das eigentlich ein Prodrom, also ein Vorbote schon von der eigentlichen Migräne.
Okay, also Patienten können sowohl Migräne als auch Spannungskopfschmerzen haben. Das, was als Spannungskopfschmerz wahrgenommen wird, kann in manchen Fällen aber bereits ein Prodromalstadium einer Migräne sein. Das, was alles vor dem Kopfschmerz passieren kann, finde ich eigentlich relativ spannend und dem möchte ich gerne einmal genauer auf den Grund gehen. Man unterscheidet zunächst ein eher unspezifisches Prodromalstadium, das bis zu 24, teilweise sogar bis zu 72 Stunden vor dem eigentlichen Kopfschmerz auftreten kann. In dieser Phase berichten viele Betroffene über Müdigkeit, häufiges Gähnen, Konzentrationsstörungen oder auch veränderten Appetit, also der klassische Heißhunger. Diese Symptome sind oft nicht ganz eindeutig zuzuordnen und werden deshalb leicht mit Stress- oder Spannungskopfschmerzen verwechselt. Von dieser Prodromalphase abzugrenzen ist dann die sogenannte Aura-Phase. Sie tritt unmittelbar vor oder zu Beginn des Kopfschmerzes auf und dauert meist so 5 bis 60 Minuten an. Nicht alle Betroffene haben eine Aura. Typisch sind Sehstörungen wie Flimmern, Lichtblitze oder Gesichtsfeldausfälle, seltener auch Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Sprachstörungen. Die Symptome, also sowohl das Prodromalstadium als auch die Symptome der Aura, bilden sich in der Regel vollständig zurück, kündigen aber den nachfolgenden Migränekopfschmerz sozusagen an. Ich habe übrigens sogar schon mal selbst mit Migräneerfahrung gemacht. Bei mir war es auch so, dass ich circa 2 bis 3 Stunden vor dem eigentlichen Migräneanfall von jetzt auf gleich einfach unfassbar müde wurde. Also ich wäre fast vom Stuhl gekippt und habe dann auch eine Sprachstörung gehabt. Das heißt, ich konnte die Worte gar nicht mehr richtig finden. Das war schon ehrlich gesagt total gruselig, muss ich gestehen. Und diese ganze Symptomatik hat etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde angedauert. Ich habe mich dann hingelegt und als ich dann wieder wach war, waren dann auch die Kopfschmerzen da. Aber wie kann man diese Phänomene eigentlich pathophysiologisch erklären? Was passiert da im Kopf, Herr Professor Mayhöfner?
Die Pathophysiologie, also die Ursachen einer Migräne, kennt man relativ gut. Initial hat man wahrscheinlich so eine Art veränderte Kopplung zwischen der obersten Instanz des autonomen Nervensystems, dem Hypothalamus, und verschiedenen Zentren im Hirnstamm selbst, die dann wichtig sind für die Schmerzverarbeitung in diesen trigeminalen, also Kopfsystemen. Durch diese veränderte Kopplung kommt es dann zu solchen Dingen wie Heißhunger zum Beispiel oder Müdigkeit, weil der Hypothalamus macht genau diese Dinge. Das sind also dann die initialen Funktionsstörungen. Später kommt es dann zu einer Aktivierung von dem sogenannten Migränegenerator, wenn man so möchte, im Hirnstamm, der dann dazu führt, dass letztlich eine Art Entzündung an der harten Gehirnhaut vonstatten geht. Bei dieser Entzündung spielen dann verschiedene Botenstoffe eine Rolle. Einer der wichtigen Botenstoffe scheint das CGRP zu sein. Das ist ein kleines Neuropeptid, welches Gefäße erweitern kann, aber auch Nervenfasern sensibilisieren kann. Und man hat dann bei einem Teil der Patienten, die eine Aura haben, auch nochmal eine Funktionsstörung in der Hirnrinde, wo dann eine Hemmwelle quasi abläuft, mehr oder minder von hinten, also okzipital, wie wir sagen, bis nach vorne zum Gehirn. Die läuft mit so einer Geschwindigkeit, je nachdem, von 1 bis 3 Millimetern pro Minute. Und das hat dann zur Folge, dass man erstmal initial so Sehstörungen hat, weil unser Sehzentrum ist ja hinten lokalisiert am Gehirn. Und dann kommen Sensibilitätsstörungen dazu. Und dann kann aber auch später noch das Sprachzentrum interessanterweise dabei sein. Also genau das, was Sie jetzt schon geschildert haben, dass man Sprach- oder Sprechstörungen hat, bevor dann der eigentliche Kopfschmerz kommt. Also so stellt man sich momentan die Ursache einer Migräne vor.
Die Sprachstörungen als auch die motorischen und sensiblen Störungen als Vorboten eines Migräneanfalles können übrigens so stark ausgeprägt sein, dass sie für andere Menschen aussehen wie ein Schlaganfall. Den meisten Neurologinnen und Neurologen in der Notaufnahme ist das schon mal begegnet und auch ich bin schon mal darauf reingefallen. Aber zurück zur Migräne. Sie haben den Heißhunger erwähnt und das bringt mich auf das Thema Triggerfaktoren. Landläufig ist ja bekannt, dass man zum Beispiel Wein, Käse oder Schokolade meiden soll, da sie eine Migräne auslösen können. Aber was kann noch zu einem Migräneanfall führen?
Ich fange vielleicht mal als Arzt an und bin gespannt, was Frau Dinsel dann dazu sagt. Grundsätzlich gibt es verschiedene etablierte Auslöser für eine Migräne. Am bekanntesten sind, denke ich, hormonelle Veränderungen bei einer Frau. Es gibt die menstruelle Migräne oder menstruationsassoziierte Migräne. Also hormonelle Schwankungen, insbesondere plötzliche Veränderungen von Östrogenspiegel im Blut. Östrogenabfall insbesondere, das kann dazu führen, dass man dann eine Migräne hat, wenn man eine entsprechende Disposition hat. Aber auch sowas wie Wetterumschwünge, denken Sie an Föhn, das kann dazu führen. Bei den Ernährungsgewohnheiten ist es tatsächlich häufig Koffein, aber auch Alkohol wird immer wieder genannt. Mit der Schokolade scheint es eher tatsächlich so zu sein, dass man vor der eigentlichen Migräne eine Heißhungerattacke hat, weil genau der Hypothalamus, der auch die Appetitregulation übernimmt, verändert ist. Ja. Und dann gibt es einen anderen Trigger, der auch relativ häufig ist, insbesondere wenn man dann im Schichtbetrieb arbeitet oder Dienste macht als Arzt, ist der Schlafmangel, das ist bekannt. Umgekehrt gibt es auch Leute, wenn sie unter Stress stehen, die bekommen eine Migräne. Es gibt aber auch einen Teil der Patienten, die sagen, dass sie dann, wenn sie zur Ruhe kommen, interessanterweise die Migräne bekommen. Also die sogenannte Wochenendmigräne. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, ist sehr bunt und jeder Patient berichtet über unterschiedliche auslösende Faktoren.
Was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen könnt, ist, dass Frau Dinsel parallel die ganze Zeit nickt. Also Sie kennen das, oder?
Ich nehme auch alle mit von den Triggerfaktoren, die der Herr Meyer-Öffner jetzt aufgezählt hat.
Viele Betroffene berichten übrigens auch, dass der Kopfschmerz ab und an die Seite wechselt. Kennen Sie das auch, Frau Dinsel?
Ja, tatsächlich. Also das ist leider ganz, ganz häufig so. Man freut sich dann kurz, oh, jetzt ist es gut und dann wechselt es auf die andere Seite. Und dann, wenn man es dann mal wirklich chronisch hat und man dann so 15 bis 20 Schmerztage im Monat hat, dann wechselt es ganz oft von rechts nach links. Oder ich habe es auch tatsächlich ganz, ganz komisch, manchmal wirklich auch mittig in der Stirn. Und das ist trotzdem Migräne.
Und das ist dann tatsächlich auch für die Ärzte häufig verwirrend. Denn wenn man an eine Migräne denkt, denkt man meistens an einen halbseitigen Kopfschmerz. Migräne kommt ja aus dem Griechischen Hemikranion, halber Schädel, daher kommt der Name. Es ist aber nicht obligat, dass man nur halbseitige Kopfschmerzen hat. Man kann also auch beidseitige Kopfschmerzen haben, die dann pulsierend sind, pochend sind.
Okay, nun haben wir sehr viel über die typischen Beschwerden, aber auch die Vielgestaltigkeit der Migräne gesprochen. Wie diagnostizieren Sie Migräne bei Ihren Patientinnen und Patienten, Herr Professor Meyer-Öffner?
Das Schöne ist ja bei den Kopfschmerzen, dass man eine strukturierte Kopfschmerzanamnese im Patientengespräch erfassen kann. Man kann also sagen, wo ist der Kopfschmerz, wie stark ist der Kopfschmerz, welche Qualitäten hat man Auslöser, was sind Begleitsymptome. Dann kommt man schon relativ weit und kann dann differenzieren, liegt eine Migräne vor oder ein Spannungskopfschmerz oder vielleicht auch noch andere seltene Kopfschmerzarten, die es ja auch noch gibt, wie Clusterkopfschmerz, Sankt, Suna und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr breites Spektrum. Das erste ist immer die Anamnese, also ein strukturiertes Anamnesegespräch, dann die klinische Untersuchung und dann eventuell noch apparative Zusatzuntersuchungen, vor allem die Kernspintomographie, aber dann auch im stationären Setting vielleicht noch spezielle Sachen wie eine Nervenwasseruntersuchung.
Außerdem sehr hilfreich, um eine Kopfschmerzerkrankung zuzuordnen, ist das gute alte Kopfschmerztagebuch.
Das kennt, glaube ich, jeder. Ein Beispiel, wenn man versucht abzunehmen und schreibt das nicht auf, was man so gegessen hat, dann denkt man, man hat gar nicht so viel gegessen. Wenn man es aber dokumentiert, stellt man fest, hoppla, war vielleicht doch gar nicht so wenig. Und bei den Kopfschmerzen ist es sicherlich so, ist ganz wichtig, wenn man das dokumentiert. Man merkt, wenn ein Patient dann abgleitet in so einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz, man sieht das Einnahmeverhalten, man kann auch mal dokumentieren, spricht denn der Patient auf das Schmerzmedikament A oder B besser an. All das kann man strukturiert erfassen. Das ist eine ganz wichtige Information, nicht nur für den Arzt, aber auch für den Patienten selbst. Und nur so können Sie dann zum Beispiel auch feststellen, ob eine menstruelle Migräne vorliegt. Ja, dann sieht man richtig, wann war der Zyklus, die Menstruationsblutung, war damit der Kopfschmerz zumindest assoziiert, Tage vorher oder Tage nachher.
Also ein ganz klarer Expertentipp, auch an euch alle da draußen, die vielleicht regelmäßig mit Kopfschmerzen zu tun haben. Legt euch einen Kalender an, ladet eine App runter oder zieht euch eine Vorlage für ein Kopfschmerztagebuch aus dem Internet. Damit bekommt man nicht nur einen guten Überblick über die Häufigkeit und Dauer, sondern auch über die Art der Kopfschmerzen, über Begleitsymptome oder auch über Triggerfaktoren. Also wenn ihr beispielsweise den Eindruck bekommt, eure Kopfschmerzen haben etwas mit dem Wetter zu tun, dann tragt den Wetterbericht mit ein. Wenn die Mahlzeiten oder Stress relevant sind, schreibt das dazu. Ebenso natürlich die Menstruation bei Frauen.
was Sie auch sehr schön sehen in dem Kopfschmerztagebuch, ob eine Prophylaxe hilft oder nicht. Das heißt, Sie würden da eine Reduktion der Attackenfrequenz sehen im Monat. Und das kann man ganz gut dokumentieren, eben durch so ein Kopfschmerztagebuch.
Übrigens, schreibt in euren Kopfschmerzkalender auch, welche Medikamente ihr eventuell eingenommen habt und ob diese geholfen haben. Das hilft euch dabei, die Medikamente zu identifizieren, die wirklich helfen und kann einen Übergebrauch verhindern. Die zu häufige Einnahme von Kopfschmerzmedikamenten kann dummerweise nämlich auch wieder zu Kopfschmerzen führen. Und damit kommen wir jetzt auch schon mal zum nächsten Punkt, nämlich der Therapie der Migräne. Herr Professor Mayhöfner, würden Sie uns einen Überblick geben?
Also wenn man sich die Akuttherapie anschaut, dann gibt es verschiedene Medikamente, die man einsetzen kann. Die meisten Patienten, die in eine spezialisierte Kopfschmerzambulanz kommen, haben tatsächlich schon normale Schmerzmedikamente ausprobiert. Das heißt, es sind so Medikamente wie ASS, Ibuprofen, Diclofenac, vielleicht auch im speziellen Setting dann nochmal Naproxen. Hilft das nicht, dann setzt man heutzutage als nächstes Triptane ein. Wichtigste Substanz, die man hier nennen kann, ist sicherlich hier das Sumatriptan, aber es gibt ganze Variationen von dem Sumatriptan und von anderen Präparaten, die man verwenden kann, beispielsweise als Nasenspray, als Schmelztablette, eventuell sogar subkutan. Und wenn man dann Kontraindikationen gegen Triptane hat, also beispielsweise Zustand nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann gibt es mittlerweile auch andere Medikamentengruppen, die man einsetzen kann, sogenannte Ditane, da wäre das Lasmiditan zu nennen. Ganz aktuell gibt es auch noch weitere Entwicklungen, das sind sogenannte Gepante. Rimegepant wäre zum Beispiel zu nennen, das sind Medikamente, die direkt quasi den Rezeptor vom CGRP blockieren und auch die sind durchaus effektiv in der akuten Migräne-Attackentherapie.
Okay. Also, Akuttherapie mit den klassischen NSAR, den nichtsteroidalen Antirheumatika. Das sind zum Beispiel Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen, vielleicht auch Naproxen. Das kennen wir schon. Eine weitere Gruppe sind die Triptane. Allen voran das gute alte Sumatriptan in den unterschiedlichsten Darreichungsformen. Zu den neueren Medikamenten gehören die Ditane, wie zum Beispiel Lasmiditan. Sie wirken insgesamt ebenso gut wie die Triptane, binden aber an andere Rezeptoren und haben dadurch weniger Nebenwirkungen an den Blutgefäßen. Allerdings haben die Tane den Nachteil, dass sie sedierend wirken können und man nach der Einnahme weder Autofahren noch Maschinen bedienen darf. Und dann gibt's noch die Gepante. Ihr erinnert euch, die binden an den sogenannten CGRP-Rezeptor. Die gibt es auch noch, aber die werden noch nicht so viel genutzt, insbesondere weil sie deutlich teurer sind als NSAR und Triptane. Soweit, so klar. Eins hat mich jetzt aber doch nicht in Ruhe gelassen, nämlich dieser CGRP-Rezeptor, von dem man bei der Migräne immer wieder hört. Um den ein bisschen besser zu verstehen, sollten wir uns anschauen, was CGRP eigentlich ist und wofür wir es brauchen. CGRP steht für Calcitonin Gene Related Peptide und das ist ein körpereigener Botenstoff. Dieser Botenstoff wird in den Nervenendigungen des Nervus trigeminus, also einem überwiegend sensiblen Hirnnerv, produziert und es hat eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn nämlich CGRP ausgeschüttet wird und an die dazu passenden CGRP-Rezeptoren bindet, tut es das normalerweise mit dem Ziel, die Durchblutung zu verbessern, Gewebe zu schützen und Schmerzen als sinnvolles Warnsignal zu verstärken. Es soll nämlich dafür sorgen, dass belastetes oder bedrohtes Gewebe besser versorgt wird und wir auf mögliche Schäden reagieren. Bei der Migräne passiert genau dieser eigentlich sinnvolle Vorgang leider übermäßig stark und anhaltend. Und genau dadurch wird aus einem eigentlichen Schutzmechanismus ein Verstärker für Schmerz. Dass Medikamente, die den CGRP-Rezeptor versperren, wie zum Beispiel die Gepante, die Migräneattacke verkürzen oder abmildern können, klingt für mich erstmal total logisch. Aber wäre es nicht auch sinnvoll, schon früher zu starten? Also beispielsweise in der Prodromalphase der Migräne schon Gepant zu geben, um die Attacke komplett zu verhindern?
Es gibt eine Studie auch dazu. Ich hatte vorhin schon mal die Prodrom-Studie erwähnt. Es gibt da verschiedene Analysen von dieser Studie und eine Studie, die wurde tatsächlich, ein Studienteil wurde sehr hochkarätig publiziert. Da hat man genau in dieser Prodromphase Uprogepant gegeben, also eine weitere Gepantform, die allerdings in Deutschland momentan nicht zur Verfügung steht. Und da konnte man tatsächlich erstmalig zeigen, dass man damit auch die Prodromi bei einer Migräne gut behandeln kann. Das ist also nochmal eine weitere Entwicklung, die wir vielleicht auch zukünftig hier in Deutschland dann nochmal umsetzen können. Also ja, grundsätzlich ja, da wären wir noch näher an der Pathophysiologie, ist vielleicht noch ein bisschen Zukunftsmusik.
Super spannend, wie ich finde. So viel erstmal zur Akuttherapie. Nun leiden viele Menschen aber an chronischen Migräneformen. Von chronischer Migräne spricht man, wenn jemand an mindestens 15 Tagen pro Monat Kopfschmerzen hat und an mindestens 8 dieser Tage migränetypische Kopfschmerzen auftreten. Und das muss sich über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten hinweg wiederholen. Spätestens ab dieser Häufigkeit sprechen wir also von einer chronischen Migräne und wir müssen versuchen, die Erkrankung prophylaktisch zu behandeln.
Ja, Prophylaxe sollte man immer einsetzen, wenn der Patient auch danach fragt, wenn er einen entsprechenden Leidensdruck hat. Generell sagt man, ab 3 Attacken im Monat sollte man über eine Prophylaxe nachdenken. Bei den Prophylaktika gibt es jetzt verschiedene Substanzen, einmal quasi die konventionellen Medikamente, das sind zum Beispiel Beta-Blocker, Amitriptylin und dann vielleicht bei einer chronischen Migräne noch Botulinumtoxin. Dann gibt es aber noch die Antikörpertherapien, Antikörper, die sich entweder gegen CGRP selbst oder gegen den Rezeptor richten. Es gibt momentan 4 Präparate, die in Deutschland zur Verfügung stehen. Atogepant wäre eine Substanz, das wäre ein orales Medikament, ein Medikament, welches eben den CGRP-Rezeptor blockieren kann. Ansonsten gibt es Substanzen mit einer eher geringeren Evidenzlage. Dazu zählt Magnesium, Magnesium und Riboflavin. Das sind teilweise Substanzen, die man schon in der Eigenmedikation vorher mal ausprobiert hat.
Auch hier treffen wir neben älteren und gut etablierten Medikamenten wie den Beta-Blockern oder dem Amitriptylin wieder auf die CGRP-Rezeptorblocker. Atogepant wäre hier zu nennen. Und dann gibt es noch die CGRP-Antikörper. Das macht die Verwirrung jetzt komplett, also wir unterscheiden zwischen CGRP-Rezeptorblockern, die verschließen den Rezeptor kurzzeitig für einige oder mehrere Stunden und dann gibt es die sogenannten CGRP-Antikörper, die gehen noch einen Schritt weiter und blockieren den CGRP-Rezeptor nicht nur für einige Stunden lang, sondern die machen ihn richtig gehend dicht, für mehrere Wochen oder auch Monate. Um diese super langwirkenden Antikörper in der Praxis direkt einzusetzen, gibt es aber noch ein paar Hürden, oder?
Also von der Zulassung her ist es so, dass bevor man die Antikörper einsetzt, muss man je nach eingesetzten Antikörper verschiedene andere Substanzen ausprobiert haben. Entweder muss man sie ausprobiert haben, die sind kontraindiziert oder aber nicht wirksam. Ja, und dann können Sie erst die Antikörper in Deutschland verwenden. Das wird sich in Zukunft hoffentlich ändern, aber momentan ist das noch formal so der Fall. Grundsätzlich sind die Antikörper schon echte Game Changer gewesen. Also das war sicherlich ein ganz wichtiger Meilenstein in der Therapie der Migräne. Und viele Patienten haben darunter eine ganz deutliche Reduktion der Attacken, sowas, was man mit den normalen Substanzen gar nicht erreichen konnte.
Auch Frau Dinzel litt an chronischer Migräne. Und die nahm irgendwann richtig an Fahrt auf. Welche Therapien haben Sie versucht?
Eigentlich muss ich erstmal sagen, wann es schlechter wurde es ganz massiv mit dem Beginn vom Medizinstudium. Da war ich dann tatsächlich echt bei 20 Anfällen pro Monat und bin da dann eben in der Migräneambulanz gelandet. Und da haben wir klassisch mit dem Beta-Blocker gestartet. Das war dann zuerst mal ganz gut. Irgendwann haben wir gesagt, okay, dann Amitriptylin. Das fand ich so gar nicht so schlecht, weil ich einfach vielleicht gut geschlafen habe dadurch. Dann nach dem Amitriptylin hatten wir Botox irgendwann. Das hat gar nichts gebracht bei mir oder relativ wenig. Dann war ich schwanger, da haben wir dann gar nichts gemacht. Das war auch eine gute Prophylaxe im ersten Drittel und dann war es grauenhaft. Also das war nicht schön. Also zweites und drittes Trimenon hat es mich richtig gewürfelt und dann durfte man nicht so viel nehmen. Plus arbeiten nebenher, das war nicht so schön. Und dann kamen endlich die Antikörper. Auf die haben wir eigentlich schon lange gewartet. Das war so immer in der Pipeline, aber immer noch nicht verfügbar. Und dann durfte ich sie nicht nehmen, weil ich noch gestillt habe. Und mit denen bin ich dann tatsächlich auf 2 bis 4 Anfälle pro Monat runter. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich Lebensqualität hatte, ja.
Das war echt ein langer und steiniger Weg zur Lebensqualität. Richtig gut zu wissen, dass diese Antikörpertherapie auch bei Frau Dinzel ein richtiger Gamechanger war. Außerdem hat die Schwangerschaft zu einer Verbesserung, dann aber auch wieder zu einer Verschlechterung der Migräne geführt. Der weibliche Zyklus, also Veränderungen im Hormonhaushalt, wie sie sowohl zyklisch als auch in der Schwangerschaft auftreten können, hat mitunter großen Einfluss auf die Migränesymptomatik. Insofern ist es sinnvoll, auch den oder die behandelnden Frauenarzt, Ärztin mit einzubeziehen. Manchmal kann es nämlich helfen, Antikonzeptiva, also die Pille, anders oder durchgehend zu nehmen. Nun haben wir viel über medikamentöse Therapiemöglichkeiten gesprochen. Aber man sollte nicht vergessen, dass man auch etwas tun kann, bevor man zur Apotheke geht. Ich spreche von den nicht-medikamentösen Therapien.
Genau, also die sind mindestens genauso wichtig. Regelmäßiger Ausdauersport, dreimal in der Woche beispielsweise, wirkt produktiv, aber auch andere verhaltenstherapeutische Maßnahmen sind sicherlich ganz wichtig. Also Entspannungsverfahren, progressive Muskelentspannung nach Jacobson beispielsweise, von der Effektstärke ungefähr so stark wie ein Beta-Blocker, also nicht zu vernachlässigen. Wenn man beides macht, eine medikamentöse und eine nicht-medikamentöse Prophylaxe, dann haben sie nochmal additive Effekte. Und dann aber auch sowas wie psychologische Schmerztherapien, Schmerzbewältigungsstrategien, Stressmanagement vor allem.
Frau Dinzel, können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung ein paar Tipps geben?
Ich mache ein paar Sonnengrüße, Yoga in der Früh. Das ziehe ich konsequent durch, auch wenn ich in der Früh merke, oh, da zwickt die Migräne. 4 Sonnengrüße gehen immer irgendwie. Ich habe jetzt neuerdings Qigong angefangen. Da tue ich mich relativ leicht runterzufahren und zu entspannen, weil es eine bewegte Meditation ist. Ausdauersport mache ich nach wie vor nicht gerne. Ich gehe bouldern und mache da meinen Sport und mache in der Früh ein bisschen Körpereigengewichttraining. Also einfach, das ist so jetzt, was mir gut tut. Und wo ich auch merke, wenn ich das nicht mache, dann hänge ich wieder mehr drin.
Also Leute, klares Fazit, bleibt aktiv, lasst den inneren Schweinehund nicht gewinnen, ganz gleich, ob mit oder ohne Kopfschmerzen. Regelmäßige Bewegung, am besten an der frischen Luft, gesunde Ernährung und ab und an ein bisschen Stressreduktion haben noch keinem geschadet. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast noch mit Herrn Professor Mayhöfner über die familiäre hemiplegische Migräne gesprochen. Das ist eine besondere Form der Migräne, die typischerweise mit einer halbseitigen Lähmung in der Auraphase einhergeht. Aber ehrlicherweise ist sie sehr selten, sodass ich diese Form hier jetzt nicht weiter vertiefen möchte. Ich freue mich nämlich noch auf ein ganz anderes Thema. Ich habe es bereits angekündigt, nämlich die Musik. Ich stelle mal eine etwas untypische Frage für eine Neurologin. Frau Dinzel, wenn Sie so an Ihre Migräne denken, wie würden Sie die musikalisch ausdrücken? Könnten Sie das? Also haben Sie eine Idee, wie sich ein Migräneanfall anhören würde?
Bei mir wird sich wie eine grausame Techno-Musik anhören, weil ich die einfach absolut nicht leiden kann, wenn es so Schranz-Techno oder sowas ist, ja.
Techno, das haben die meisten schon mal gehört. Das hört sich zum Beispiel so an. Und Schranz, für alle, die diese Form der Musik noch nicht kennenlernen dürften, das klingt ungefähr so. Also Musik vom Typ kaputter Keilriemen, würde ich sagen. Aber ich denke, die meisten haben ganz guten Eindruck davon bekommen, was Frau Dinzel meint. Ich stelle diese Frage natürlich nicht ganz aus Spaß, sondern weil es bereits jemanden gibt, der die eigene Migräne ganz meisterhaft vertont hat. Und das war der Komponist Richard Wagner. Also jetzt der Sprung von Schranz und Techno zurück in die deutsche Spätromantik. Herr Mayhöfner, Sie kennen sich da deutlich besser aus als ich.
Also man muss sagen, dass Richard Wagner natürlich noch nicht die Technomusik kannte, aber einige Leute sagen ja, dass er durchaus die Musik des 20. Jahrhunderts schon antizipiert hat mit verschiedenen harmonischen Wendungen. Ich denke jetzt an den sogenannten Tristan-Akkord, Chromatik in der Musik, also viele Elemente, die wir dann eigentlich heutzutage ganz gerne hören. Das war ja für diese Ohren im 19. Jahrhundert nochmal was ganz Neues, ja, waren ja ganz kühne Tongebilde. Richard Wagner hatte eine Migräne, das weiß man aus den Tagebüchern unter anderem von seiner Frau Cosima. Und es gibt auch Briefe meines Wissens an seine Schwester, wo er berichtet, dass er immer wieder auch ein Flimmern vor den Augen hat. Das war eine Migräneattacke. Er hat es natürlich nicht als Migräne mit Aura tituliert, aber damals hat man von sogenannten nervösen Kopfschmerzen gesprochen. Und das hat er wohl gehabt, wo er in guter Gesellschaft war, hat sich ja auch mit dem Friedrich Nietzsche eine Zeit lang sehr gut verstanden. Und Nietzsche war auch ein bekannter Migränepatient. Damals hat man noch keine Antikörper gehabt. Das heißt, die Therapien sahen noch ganz anders aus. Wenn man sich mal den Richard Wagner anschaut, dann wird er häufig mit einer Mütze dargestellt. Es hat nicht nur modische Ursachen gehabt, sondern er hat versucht, tatsächlich seinen Kopf zu schützen vor Wind, vor kalten Luftzug und dergleichen mehr. Das war eine bewährte Methode, wie man damals tatsächlich auch Kopfschmerzen versucht hat zu behandeln. Oder Koffein hat man gerne genommen, Kaffee. Er hat auch viele Kuren gemacht, wenn Sie sich das Leben mal von ihm anschauen, um quasi seine nervösen Kopfschmerzen zu behandeln. Das, was Sie jetzt angesprochen haben mit der Musik und der Darstellung seiner Migräne, Man vermutet, dass verschiedene Elemente aus dem Ring des Nibelungen, vor allem eben der dritte Teil im Siegfried, der beginnt mit diesem, erstmal mit so einem Trommelwirbel, danach kommt so eine Darstellung von so einem Lindwurm, dem Wurm Fafner, und dann kommt immer mehr so hämmernde Musik. Und da stellt man sich tatsächlich vor, dass er hier mal versucht hat, auch seine Migräne musikalisch darzustellen. Und wenn man mit diesem Wissen an dieses Stück rangeht, dann ist es durchaus beeindruckend und bestechend.
Ein Forschungsteam um den Schmerzmediziner Hartmut Göbel in Kiel konnte im Siegfried sogar Passagen finden, in denen Wagner eine Aura musikalisch beschreibt, nämlich als flirrende, flackernde Melodielinie mit Zickzackmuster. Das von Wagner gewählte Tempo der Musik entspricht hier der im Labor messbaren Flimmerfrequenz während einer Migräneaura. Total spannend, wie Richard Wagner das umgesetzt hat.
Später hat dann der Mime, also dieser Zwerg, der den Siegfried aufzieht, ja auch nochmal so Visionen. Und wenn man sich da das Libretto anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass er auch von einem Flimmern und Flackern redet. Und auch da hat er wahrscheinlich dann verbal versucht, die Migräne nochmal darzustellen.
Wie gut, dass wir heute Medikamente haben, die diese Schmerzen zumindest größtenteils verhindern können. Liebe Frau Dinzel, lieber Herr Professor Mayhöfner, ich fand das ein super spannendes und total nettes Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie da waren und mir Rede und Antwort gestanden haben.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank für die Einladung, alles Gute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in das neurologische Krankheitsbild der Migräne und die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten geben. Ich erinnere euch hiermit nochmal an die bisherigen Podcasts der Deutschen Hirnstiftung. Ihr findet sie über die Seite der Deutschen Hirnstiftung unter www.hirnstiftung.org. Dort könnt ihr übrigens auch in den Patientenleitlinien blättern. Ihr findet dort auch eine zur Migräne. Die Patientenleitlinien findet ihr über den Button Neurologische Erkrankungen und dann einfach etwas runterscrollen. Außerdem kann ich euch unsere persönliche Beratung echt von Herzen empfehlen. Wenn ihr oder nahe Angehörige an einer neurologischen Erkrankung leidet, oder ihr einfach Fragen rund um die neurologische Versorgung habt, dann meldet euch doch einfach. Dieser Service ist kostenlos und, wie ich finde, ein unglaublich tolles und einzigartiges Angebot der Deutschen Hirnstiftung. Um dieses Angebot so aufrechterhalten zu können, brauchen wir natürlich Hilfe in Form von Spenden. Das könnt ihr auch ganz einfach über unsere Homepage tun, nämlich über www.hirnstiftung.org. Denkt außerdem dran, hört nochmal in den letzten Podcast zum Thema Demenz und nehmt an unserem Gewinnspiel teil. 3 Tage habt ihr noch bis zum 31.01.2026. Ich verabschiede mich jetzt mal für heute. In 4 Wochen hören wir uns wieder, dann zum Thema Epilepsie. Bis bald!
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.